Gott ist gut. Amen. Halleluja. Sag dein Nachbar, schön, dass du da bist. Aber wenn du nicht da wärst, wäre ich die schönste Person hier im Raum. Und jetzt sag zu deinem anderen Nachbar, schön, dass du auch da bist. Wenn du nicht da wärst, da wäre ich die bestangezogenste Person hier im Raum. Amen, Halleluja. Gott ist gut, Amen. Halleluja. Das ist wichtig, dass du das von dir glaubst, Amen. Das ist so eine gigantische Geschichte mit diesem Centurion im Englischen. Es ist ein, was habe ich vorhin gesagt? Ein Hauptmann. Weil das Ding ist, dieser Hauptmann hat etwas gewagt, was die Welt noch nie gesehen hat. Dieser Hauptmann, nicht nur, dass er Heilung für etwas in Anspruch nehmen wollte, wo man gar nicht sicher war, ob die Heilung überhaupt für ihn da ist, aber er hat es gewagt im Glauben und seine Liebe und sein Geben wurden vor Jesus gebracht. Aber was noch krasser ist, ist, dass nicht nur, dass er geglaubt hat, dass Jesus ihn heilen kann oder seinen Diener heilen kann, sondern er hat noch etwas Krasseres gewagt. Er hat gewagt, was nicht mal in Israel gesehen wurde. Er hat gewagt, dass er zu Jesus kommt, jemanden zu Jesus schickt und Jesus leibhaftig präsent bei dem Kranken ist. Und er hat trotzdem geglaubt, auch wenn Jesus nicht präsent sein wird, dass er meinen Diener heilen kann. Das hat Israel noch nicht gesehen gehabt. Du siehst es nicht in der Bibel, dass davor irgendjemand geheilt wurde, ohne dass Jesus gegenwärtig war. Und hier ist einer, der war sowas von glaubend, jemand, der war sowas von Verständnis, wer Jesus war, obwohl er ja im Natürlichen über Jesus geherrscht hat. Er war der Hauptmann, die Römer waren diejenigen, die über Israel geherrscht hat. Jesus war vom Natürlichen her nicht höher wie er, aber er hat verstanden, dass Jesus eigentlich was Größeres ist, als er eigentlich ist. Und somit hat er gesagt, ich bin nicht mal würdig, dass er hineinkommt, aber sag nur ein Wort und mein Diener wird geheilt. Das hat Israel noch nicht gesehen gehabt. Weil bisher, davor, musste Jesus präsent sein. Warum? Weil so wurde das gemacht. Und das ist das, was ich sage, der Glaube ist keine Franchise, wo du denkst, okay, Jesus muss jedes Mal präsent sein. Nein, hier ist einer, der hat wirklich geglaubt, dass Jesus nicht mal gegenwärtig sein muss, damit sein Diener geheilt wird. Jesus muss nur ein Wort sagen. Und stellt euch mal vor, hätte er das nicht gemacht, alle anderen hätten immer gewartet, Jesus muss präsent sein, Jesus muss da sein, Jesus muss da sein. Das Ding ist, Jesus ist dann aufgestiegen, hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt und weil wir wissen, nur ein Wort ist genug von ihm, können wir geheilt werden, ohne dass er gegenwärtig leibhaftig ist. Ist es nicht gigantisch? Das ist brutal, wenn wir das verstehen, dass was Israel noch nie gesehen hat, hat hier ein Hauptmann, der Israel geliebt hat und der die Synagoge gebaut hat, der einen Glauben hatte, aber kein Israelit war, hat etwas freigesetzt über der ganzen Nation, hat was freigesetzt für die ganze Menschheit, damit wir wissen, sagt nur ein Wort und meine Seele, mein Geist, mein Leib, mein Diener, meine Frau, meine Kinder, meine Familie, meine Nation wird gesund. Ist es nicht krass? Wir Christen sind manchmal so, hey, wir hätten gerne, dass es, okay, wir wollen verstehen, wie es funktioniert. Okay, wenn wir es einmal verstehen, dann werden wir es jedes Mal so anwenden und verpassen so viele Sachen. Stell dir mal vor, dieser hier hätte es möglicherweise verpasst, weil Jesus ist ja für die Israeliten gekommen. Ich darf ihn ja nicht mal zu mir. Nein. Er hat sich nicht binden lassen. Er hat sich nicht einschränken lassen. Kennt ihr den Witz, wo ein Herr, Der hat jahrelang eine Säge gehabt und mit seiner Säge hat er jahrelang einfach seine Bäume gestutzt, beziehungsweise auch Bäume gefällt. Aber nach Jahrzehnten einfach mit dieser Säge ist diese Säge einfach nicht mehr so gut geworden. Aber er hat von dieser einen Säge gehört, dass du mit dieser einen Säge, wenn du die kaufst, kannst du fast das 10- oder 20-fache sozusagen fällen, wie mit der Säge, die er hatte. Und weil die Säge einfach nichts mehr war, hat er sich überlegt, okay, ich gehe mir einfach in dem Laden diese Säge kaufen. Und dann hat er sich einfach so eine, kennt ihr Stiel hier? Ja, Stiel, Beste, was gibt, okay? Stielsäge. Hat er sich eine Stielmotorsäge gekauft, okay? Und er ist nach Hause damit gegangen und irgendwann mal nach 2 Wochen kommt er wieder in den Laden rein und sagt, hey, irgendwas stimmt mit der Säge nicht. Ich bin, Ich habe einfach so Muskelkater von der Säge, ich schaffe gerade mal 2 Bäume am Tag mit dieser Säge. Irgendwas stimmt mit dieser Säge nicht. Und der Verkäufer sagt, echt, jetzt lassen Sie mal schauen. Und zieht den Starter und der Mann sagt, was ist denn das für ein Geräusch? Das Ding ist, manchmal bekommen wir Dinge in unsere Hände, aber wir haben einfach noch ein altes, falsches Gedankengut und versuchen mit der alten Methode neue Dinge zu vollbringen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen, Glaube ist keine Franchise. Okay, Glaube ist keine Franchise, wo du etwas nimmst und in jedem Land funktioniert es. Funktioniert es in gewissen Wirtschaftszweigen, funktioniert es möglicherweise, aber beim Glauben ist es nicht so. Beim Glauben ist es nicht so. Beim Glauben, weil Glaube ist lebendig. Glaube ist eine Beziehung mit Gott. Und wir sind in der Serie, ich habe die Serie genannt, O Seele. Und zwar, wir sind in der Serie, wo es um die Seele geht. Okay, um die Seele geht. Die letzten 2 Male habe ich darüber gesprochen, okay. Es gibt 3 Zeitpunkte der Errettung. Eine, die in der Vergangenheit hoffentlich für uns alle schon geschehen ist. Amen. Eine, die gegenwärtig fortlaufend passiert und eine, die in der Zukunft noch geschehen wird. Die Errettung, die wir erlebt haben in der Vergangenheit, ist die Errettung und das Erquicken beziehungsweise zum Leben bringen unseres Geistes, okay? Und dann spricht die Bibel aber von einer fortlaufenden Errettung, die tagtäglich passiert. Und das ist die Errettung unserer Seele, richtig. Das ist diese Verwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Warum? Unser Geist ist bereits erquickt, unser Geist ist lebendig. In unserem Geist gibt es keine Lüge, in unserem Geist, unser Geist ist gerecht, unser Geist sieht aus wie Jesus Christus. Aber wir wissen, dass unsere Seele da noch hinterher hechelt. Und das ist diese fortlaufende Errettung, von dem die Bibel spricht. Und viele können einfach, sind da ein bisschen, wie soll ich sagen, haben das vielleicht verpasst zu erkennen, dass die Bibel einerseits sagt, hey, wir sind errettet und trotzdem sollen wir unsere Errettung was bewirken, okay, was fortlaufend ist. Und dann spricht die Bibel aber auch von einer Errettung, die in der Zukunft ist. Und zwar, das ist die Errettung unseres Fleisches. Okay, dass unser Leib irgendwann mal umgestaltet wird in dasselbe Bild, wie Jesus ist, beziehungsweise gleichgestellt wird mit Jesus seinem Leib. Mir geht es heute wieder um die Seele. Okay, und ich habe euch absichtlich den Titel nicht genannt, weil wenn ich hätte ich den Titel genannt, dann wären noch mehr im Urlaub, wie es jetzt schon sind. Mein Titel ist Die Kunst des Leidens. Okay. Wer sagt Halleluja? Ein einziger sagt Halleluja. Die Kunst des Leidens. Okay, Leiden ist so eine Sache. Leiden ist eine Sache, die hassen wir. Okay, wir hassen es zu leiden. Und wenn ich irgendwo Leiden mitbekomme, vor allem wenn es mich betrifft, dann habe ich ein Riesenproblem damit. In mir kommt, und wisst ihr was, ich hab da so eine Art, das zu vergeistlichen. Ja, ich hasse Ungerechtigkeit, okay, weißt du, und deswegen muss ich da was sagen. Okay, das ist so. Das Ding ist aber, dass die Bibel uns eigentlich auffordert zum Leiden. Habt ihr das schon mal gelesen? Klar, habt ihr. Hey, ihr seid geistlicher wie ich. Die Bibel fordert uns sogar zum Leiden auf. So, was wir aber verstehen müssen ist, das Leiden, zu dem die Bibel uns auffordert, hat nichts mit Krankheit zu tun und mit Flüchen zu tun. Das ist ganz wichtig, weil das hat Jesus bereits besiegt. Okay, das hat Jesus bereits besiegt. Wenn ich von Leiden spreche, spreche ich nicht davon, dass dir Gott Krankheit schickt, um dir etwas beizubringen. Okay, so, kann dir Gott was durch Krankheit was beibringen? Ja, aber er muss nicht Krankheit schicken, um dir etwas beizubringen. Aber wenn du möglicherweise durch Krankheit durchgehst, wenn du möglicherweise durch gewisse Zeiten durchgehst, wo du merkst, hey, irgendwann, ich kriege einfach keinen Durchbruch hin, kann Gott dir etwas beibringen. Aber er braucht nicht die Krankheit und Flüche, um dir etwas beizubringen. Ganz wichtig. So, mit dem Leiden ist es aber so eine Sache, weil unser Geist hat eigentlich mit dem Leiden kein Problem. Es ist unsere Seele. Weil es hat immer was mit Gefühlen zu tun. Und Ben Naftali hatte letzte Woche ein interessantes Ereignis, dem ich beigewohnt habe. Und zwar dieses Ereignis war, dass in ihm sozusagen der Jugo Betrugo aufgestiegen ist. Okay? Das bedeutet so dieser Jugo Betrugo bedeutet, dass wie soll ich sagen, sein Vater, was sein Vater mal ausgelebt hat, den er nicht kennt, weil sein Vater ist ja eine neue Schöpfung, ist in ihm, in seiner Blutlinie, in ihm irgendwie aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das müsste von der deutschen Blutlinie möglicherweise kommen. Oh, nein, ich weiß. Sorry. Nein, deswegen habe ich gesagt, in ihm ist der Jugo Betrugo aufgestiegen. Wieso? Was bedeutet das? Ben Naftali hatte hier einen jungen Freund, der, ich glaube, 2 Jahre jünger ist wie er. Und die sammeln da so Karten. So Karten. Frag mich nicht, was für Karten das sind. Ich habe sie mir nicht angeschaut, weil ich möglicherweise ein bisschen Muffe habe, sie mir anzuschauen, weil möglicherweise sind sie so schlecht, dass ich ihn wegnehmen möchte, würde. Deswegen habe ich sie mir noch nicht angeschaut. Aber auf jeden Fall, was Ben Naftali irgendwie hinbekommen hat, als alte Schöpfung seines Vaters, dass er dem Kleinen die Hälfte seiner Karten abgeluchst hat. Okay, und dieser Kleine, der ist dem Ben Naftali hinterhergedröppelt und der Ben Naftali war total stolz, weil er diese Karten hier hat. Irgendwann mal bin ich dann rein und habe gefragt, Ben Naftali, woher sind die Karten? Und dann merkst du schon, das ist so dieses Grinsen mit Versuchen, sich zu rechtfertigen und weißt du, so diese Kombination von allem und nichts macht Sinn. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Ben Naftali, ich glaube, dass du nicht auf eine faire Art und Weise die Karten weggenommen hast von deinem Freund. Und er hat gesagt, ja, okay. Ich sagte, okay, pass auf. Was du jetzt machst, ist, du gibst ihm seine Karten wieder. Und nicht nur das, sondern du nimmst 2 Karten, die 2 besten Karten von dir, beziehungsweise lass deinen Freund 2 Karten aussuchen aus deinem Album, die er gerne hätte und du schenkst sie ihm. Was wollte ich ihm beibringen? Ich wollte ihm beibringen, wie es ist zu leiden. Nein. Und in seiner, das Ding ist, sein Geist hat kein Problem mit diesen Karten, okay? Weil sein Geist, weißt du, ist ausgerichtet auf die Ewigkeit. Sein Fleisch und seine Seele sind das Problem. Und vor allem seine Seele, weil da so Gefühle hochkommen. Was, genau wegen so Karten. So, die Sache ist die, was er aber nicht weiß, und wenn er wüsste, was ich weiß, würde er die Karten sofort hergeben. Weil in mir habe ich schon mich entschlossen, ihm 3 Pakete zu schenken von voller Karten. So, aber er weiß das nicht. Weil er das nicht weiß, leidet er. Weil er das nicht weiß, hat er Probleme, es wegzugeben. Weil er es nicht weiß, was ich weiß, wehrt er sich dagegen. Weil seine Seele nicht weiß, was ich weiß, will er das nicht, kämpft er dagegen, rebelliert er dagegen. Aber in dem Augenblick, wo ich ihm gesagt habe, was ich weiß, mit Kusshand hat er sie weggegeben. Und das ist dieses Problem beim Leiden, dass wir oft nicht wissen, was Gott weiß. Und weil wir nicht wissen, was Gott weiß, sind wir so stark darauf aus, etwas festzuhalten, was wir eigentlich möglicherweise weggeben sollen, etwas zu behalten, was möglicherweise für unsere Zeit nicht mehr bestimmt ist, etwas zu umklammern, was Gott möglicherweise, was uns eigentlich davon abhält, den Segen zu empfangen, den Gott möglicherweise für uns hat. Das Problem ist halt, dass wir Dinge nicht wissen, die Gott weiß. Und so wie Ben Naftali das nicht gewusst hat, was ich weiß, hat er ein Problem damit gehabt. Aber in dem Augenblick, wo er gewusst hat und erfahren hat, was ich weiß und in meinem Herzen bereits mich entschlossen habe zu tun, hat er in keinster Weise mehr ein Problem gehabt, es abzugeben, wo seine Seele vorher rebelliert hat. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wieso wir eigentlich leiden, ist, weil wir nicht wissen, was Gott weiß, weil wir nicht verstehen, was Gott versteht, weil wir das Ende nicht kennen, wo Gott schon, und Gott wusste das Ende bereits vor unserem Anfang. Und deswegen brauchen wir 2 Sachen, Vertrauen und Glauben. Schaut mal, was die Bibel sagt über die Kunst des Leidens. 1. Petrus 2,19. 1. Petrus 2,19. Denn das ist Gnade. Wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Petrus sagt, es ist Gnade. Habt ihr schon mal Predigten über Gnade gehört? Habt ihr schon mal in Verbindung mit Leiden gehört? Nein. Aber er sagt, es ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Und schaut mal, Petrus geht weiter in Kapitel 3, Vers 17. Sagt er, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Schaut mal, 1. Petrus 3,17. Er sagt, es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. So, wisst ihr, was er sagt? Ob du Gutes tust oder Böses tust, du wirst sowieso leiden. Und er sagt, es ist besser, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Was er eigentlich damit meint, ist, dass Dinge passieren einfach im Leben. Ihr werdet Dinge im Leben erleben, egal ob du studierst, ob du in der Schule bist, ob du bei der Arbeit bist, ob du Freunde hast, ob du Familie hast. Dinge passieren eben im Leben, die nicht angenehm sind für die Seele. Und er sagt, pass mal auf, wenn es Gottes Wille ist, dann ist es besser, lieber für Gutes tun zu leiden, als für Böses zu tun. Warum? Weil Leiden sind ein Teil unseres Lebens. Wir mögen ihn halt nicht. Aber Gott hat überhaupt kein Problem damit. Gott hat überhaupt kein Problem damit, dass wir leiden. Weil das Ding ist, das meiste Leiden, wer Probleme hat mit dem Leiden oder mit meisten Leiden, ist einfach unsere Seele, unsere Gefühle. Das fühlt sich nicht so gut an. Wir wurden übergangen. Wie kann das sein? Wir sind doch so schlau, so groß und all diese Sachen. Und wieso ist jetzt jemand anders vor mir befördert worden als ich? Ich bin doch schon 2 Jahre länger in der Firma und all diese Sachen. Nur das Problem ist, wenn wir solche Gefühle haben, wenn wir sowas leiden, dann ist es meistens so, weil wir Dinge nicht wissen, was Gott weiß. Wenn wir Dinge wissen würden, die Gott weiß, würden wir auf die Dinge komplett anders schauen. Schaut mal, Kolosser 1,24, noch schlimmer. Jetzt freue ich mich in den Leiden. Okay, jetzt aber. Jetzt freue ich mich sogar an den Leiden. Das heißt, wie kann Paulus sagen, dass er sich an Leiden freut? Das Ding ist, er kann sich nur an den Leiden freuen, weil er Dinge erkannt hat, die Gott weiß. Ansonsten würde es keinen Sinn machen. Weißt du, wer will schon leiden? Niemand mag leiden. Niemand mag leiden. Ihr kennt ja die Ise, wie sie Sport macht. Ich habe die Ise in meinem ganzen Leben, ich bin seit fast 12 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Ich habe sie noch nicht schwitzen sehen. Ich weiß nicht, ob das ein positives oder negatives Zeugnis ist, okay? Ich habe sie nur glänzen sehen. Aber schwitzen, so wie ich, weißt du, wenn ich schwitze. Okay, das ist so. Wenn ich trainiere, dann ist vor mir eine Schwitzlache, okay? Voll unangenehm. Genau, aber für mich ist das ein Zeichen, ich trainiere. Bei der Ise ist es, sie fängt an zu glänzen. Okay, oh, ich habe voll Sport gemacht. Guck mal, nicht so. Und bei mir, weißt du, ganze T-Shirt ist nass. Wenn die Ise trainiert, ist es so, okay, Schatz, komm. Wir sind am Bankdrücken. Ihr wisst, was Bankdrücken ist? Du legst dich auf eine Bank und dann gibt es so ein Gewicht, das musst du drücken, okay? Und es benötigt Gewicht, okay? Es ist nicht so, du kannst nicht mit der Luft irgendwie hin und her schwenken, okay? Das benötigt. So, mit der Ise, komm, Ise, mach das. Und die Ise macht es und die Ise drückt und drückt und drückt und es läuft so. Und ich sage, okay, super. Und irgendwann mal macht es nicht so, okay, super, komm, Schatz, noch 3. Und dann macht sie noch einen, sage ich, super, komm, noch einen. Und dann drückt sie und sage ich, okay, hey, das war ein halber. Sagt sie, nein, das waren 3. Okay. Also, okay. Oder sage ich, oder sie drückt und sie drückt und sie drückt und sie drückt und das läuft ganz locker bei ihr. Und auf einmal hört sie auf, sage ich, Schatz, was ist los? Sagt sie, ja, das könnte wehtun. Sag ich, ja, das ist der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache, dass du das spürst, verstehst du? Und nein, nein, auf gar keinen Fall. Sobald's nur in die Nähe von Leiden kommt, keine Chance, okay? Und wir sind oft so einfach. Sobald wir sehen, wir kommen ins Leiden oder irgendetwas ist unangenehm, sofort steigt in uns etwas auf. Wir wollen das nicht. Aber jetzt die Bibel fordert uns sogar auf, zu leiden. Paulus sagt, dass er sogar Freude hat an Leiden. Freude hat an Leiden. Warum? Weil er Dinge wahrscheinlich weiß, die Gott weiß. Wenn du die Dinge nicht weißt, die Gott weiß, dann wird es schwierig sein, Freude haben am Leiden. Schaut mal, 2. Timotheus 2,3, noch krasser. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Oh, Schakamama. Nimm sogar teil an den Leiden. Okay, hey, sei nicht jemand, der von außen zuguckt und sagt, hey Bruder, ich bete für dich, sondern nimm teil an den Leiden. Und jetzt nehmen wir noch Jesus mit, ohne an die Kreuzigung zu denken, aber Hebräer 5 macht, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Was wir verstehen müssen, ist, dass Gott kein Problem hat mit Leiden. Gott hat kein Problem mit dem Leiden. Die einzigen, die ein Problem damit haben, ist unsere Seele und unser Fleisch. Aber wenn wir anfangen zu verstehen, wenn wir anfangen zu erkennen, was Gott weiß, dann werden wir auch kein Problem haben mit Leiden. Und wiederum, wenn ich über Leiden spreche, hat es nichts damit zu tun, dass mit Krankheit, mit Flüchen und so weiter, mit all diesen Sachen, das sind Sachen, die hat Jesus besiegt. Und das sind nicht die Leiden, sondern Leiden, wenn wir um Gutes tun willen, durch etwas durchgehen. Wenn wir möglicherweise, obwohl es gegen unseren Gerechtigkeitssinn ist, trotzdem durch etwas durchgehen. Und die Frage ist, wie gehen wir durch sowas durch? Sondern die Bibel fordert uns sogar auf, dass wir teilnehmen an Leiden sollen. Warum? Weil Jesus ist unser Beispiel. Was für ein Beispiel, dass er sogar an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Er lernte den Gehorsam. Wieso lernte er den Gehorsam? Weil er wusste, wenn ich auf Gott vertraue, auch wenn ich hier leide, auch wenn meine Seele hier durch irgendetwas durchgeht, auch wenn meine Gefühle durch etwas durchgehen, auch wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, auch wenn ich mich übergangen fühle, auch wenn ich so verletzt wurde, auch wenn Bitterkeit bei mir anschlägt, weiß ich und verstehe ich, dass wenn ich ruhig bleibe, daraus ich gehorsam lerne und Gott seinen Segen ausschütten kann. Ich habe es die letzten 2 Mal gesagt, in der Bibel geht es nie um Fairness. Das ist das, was wir verstehen müssen. In der Bibel geht es nicht um Fairness. So viele Sachen sind unfair. So viele Sachen sind unfair, die in unserem Leben passieren. Mit denen haben wir natürlich ganz arg Probleme, aber auch im Leben unserer Freunde, damit haben wir weniger Probleme. Und sowieso in Afrika und so, da sind so viele Dinge, die unfair sind und damit haben wir dann das geringste Problem. Aber es ist unfair. Aber Dinge, die unfair sind, passieren einfach im Leben. Dinge, wo wir leiden, passieren einfach im Leben. Und die Frage ist aber, an was hängen wir unsere Seele, beziehungsweise an was hängt unsere Seele? Beim Ben Affleck waren es die Karten. Weil er einfach nicht wusste, was ich wusste. Er wusste nicht, was ich wusste. Aber in dem Augenblick, wo er die Erkenntnis bekommen hat, was ich weiß, war das, was er gelitten hat, auf einmal wie so ein Phänomen, war gar nicht mehr da. Warum? Weil Leiden ist immer eine Sache der Perspektive. Überlegt euch mal, ein und dieselbe Sache, ich frage ihn, beziehungsweise ich sage ihm, ich befehle ihm, als Vater kann man das machen, dass er 2 Karten aufgeben muss. Es ist ein Riesenproblem für ihn, aber in dem Augenblick, wenn er größere Erkenntnis hat, in dem Augenblick, wo er wusste, was ich weiß, hat er überhaupt kein Problem mehr gehabt. Auf einmal hat seine Seele kein Problem mehr gehabt, diese 2 Karten abzugeben. Ein und dieselbe Szene, aber die Perspektive ist eine andere. Das heißt, wenn wir leiden, geht es immer nur um die Perspektive. Wenn wir leiden, geht es immer nur um die Perspektive. Das Ding ist, es wäre sogar töricht von Ben Naftali, diese 2 Karten nicht abzugeben, wenn man das ganze große Bild kennt. Wenn man das große Bild nicht kennt, dann ist es schmerzhaft. Aber wenn du das große Bild kennst, dann ist es ein Problem. Ich liebe diese Geschichte von Daniel, Hanania, Mishael und Azaria. Und die dann umbenannt wurden in Belshazzar, Shadrach, Meshach und Abednego. Und ihr kennt ja die Geschichte, wo Nebukadnezar in Jerusalem eingefallen ist. Und dann hat er die, die schönen Gerätschaften aus dem Tempel hat er rausgenommen und hat sie mit und in den Tempel seines Gottes nach Babel gebracht. Und er hat dann einen Diener, einen Eunuchen gehabt, den höchsten seiner Diener, seiner Eunuchen, das war Aspenas. Und er hat zu Aspenas gesagt, hey, such mir die intelligentesten, die schönsten, die bestaussehendsten von königlichem Geschlecht, die Kinder aus, die auch ohne Makel sind, die sehr weise sind und eine fantastische Auffassungsgabe haben und sehr gebildet sind, such sie mir aus. Das ist so ein Moment, wo du dankbar sein kannst, dass du nicht so gut aussiehst. Wisst ihr, wir sind so oft dabei, so, hey, uns zu vergleichen, dass wir nicht so gut aussehen oder nicht so gut gekleidet sind oder nicht so reich sind oder nicht so intelligent sind wie andere. Aber es ist immer nur eine Perspektivensache, ob du daran leidest oder nicht. Weil in dem Augenblick, wenn so einer kommt und der dich dann anschaut, dann sagst du, hey, ich weiß nicht mal, was 2 + 2 ist. Warum? Weil in dem Augenblick ist es kein Vorteil, gut auszusehen. In dem Augenblick ist es kein Vorteil, intelligent zu sein. In dem Augenblick ist es kein Vorteil, von königlichem Geschlecht zu sein. In dem Augenblick ist es kein Vorteil, keinen Makel zu haben. Aber wir denken immer, na, denen geht's besser, er weiß besser, das weiß besser und das ist unsere Seele. Nein, nein, in dem Augenblick willst du nicht der Bestaussehendste sein. In dem Augenblick holst du nicht deine beste Klamotte raus. In dem Augenblick willst du nicht voller Stolz zeigen, wie intelligent du bist. Warum? Weil sonst wirst du was? Gefangen genommen. So, es ist immer nur ein Zeichen, beziehungsweise eine Sache der Perspektive, ob wir Probleme haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe so oft schon gesagt, junger Fisch, bin ich froh, dass ich nicht so gut aussehe, wie die ganz gut aussehen. Okay, ich sehe gut aus, aber nicht ganz gut. Und deswegen bin ich so froh, dass ich nicht so gut aussehe, wie die ganz gut aussehenden. Weil ich denke mir, junger Fisch, die haben echt Probleme zum Teil. Weißt du, ich meine so, hey, zum Teil auch Frauen. Okay, wie die angestarrt werden, weißt du, ich meine so, auch in der Stadt oder sowas, dann denke ich mir, junger Fisch, heutzutage halt auch Männer, okay, wie sie von Männern zum Teil auch angestarrt werden, dann denke ich mir, weißt du was, preis den Herrn, dass ich nicht von den ganz, 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 ganz gut Aussehenden bin. Also, hey, wirklich. Weil überleg mal auch, was das für ein Druck ist. Ständig dem Schönheitsideal gerecht zu werden. Deswegen, irgendwann mal musst du da hinkommen und wenn es mit 55 ist, zieh an, was dir gefällt. Hauptsache, es sieht gut aus. Ah. Deswegen, weißt du, ich habe beim Ivo ein schönes Blumenhemd gesehen, deswegen habe ich mir auch ein Blumenhemd gekauft. Okay, und so, das ist, und ob es passt oder nicht, früher hat man gesagt, hey, die Farben müssen zueinander passen, weißt du, meinst du? Aber ich glaube, braun passt irgendwie nicht zu einer hellen Jeans und dann noch sowas. Und, weißt du, so. Aber heutzutage, weißt du, meinst du? Irgendjemand findet es auf jeden Fall cool. Weißt du? Und wenn's die Schafe in der Gemeinde sind, ist doch egal. Irgendjemand findet es cool, weißt du? Nur weil es der Pastor ist. Der Pastor hat es angezogen, also muss es gut sein. Nein, nein. Weißt du, so. Ist doch egal. Weißt du, meinst du? Hauptsache, du fühlst dich wohl. Weil das Ding ist, ob du leidest oder nicht, ist immer eine Perspektivensache. Du leidest daran, dass du nicht dem Schönheitsideal entsprichst, wie es die Welt uns vorschreibt. Die Sache ist die, ich kann euch sagen, in den nächsten 10 Jahren wird sich das Schönheitsideal wieder ändern. Wieder ändern. Wisst ihr, heutzutage, wer die bestverdientesten Models sind? Wisst ihr wer? Und zwar die Personen, bei denen du nicht richtig erkennen kannst, ob sie männlich oder weiblich sind. Das sind derzeit die Bestverdienenden. Das heißt, das Ding ist, das Schönheitsideal in der Welt wirst du sowieso gar nicht, dem kommst du gar nicht hinterher. Unmöglich, dem hinterherzukommen. Okay, deswegen musst du dich einfach nur entspannen, weil es ist eine Perspektivensache, ob du daran leidest, wie du aussiehst oder nicht. Ob du daran leidest, in welchem Umstand du dich gerade befindest oder nicht. Okay, es ist eine Perspektivensache. Und hier hast du Daniel beziehungsweise Belshazzar. Wie hießen sie? Shadrach, Meshach und Abednego. Und wisst ihr, wir sehen uns diese Leute an beziehungsweise diese jungen Kerle an und das sind so diese Glaubenshelden, eine von den Glaubenshelden von uns. Aber wisst ihr, was ich, und wir sehen die sozusagen als diese Glaubenshelden, wie sie da durchgehen durch diese Situation und einfach an ihrem Gott festhalten und so weiter. Das Problem ist, meine Erfahrung ist es einfach nicht. Meine Erfahrung, soll ich euch sagen, wie die ist? Ich habe ja auch viele Freunde früher gehabt. Und du hast immer ähnliche Typen in deiner Clique. Okay? Du hast diesen einen, den Draufgänger. Okay? Der Draufgänger, weißt du, mein so. Und der Draufgänger ist so ein Draufgänger, du hast Spaß mit ihm, aber wenn es hart auf hart kommt, weißt du eigentlich gar nicht dran, wo er drauf ist. Okay? Und dann hast du diesen einen, der einfach super ausgeglichen ist, okay, der irgendwie intelligent ist, der einfach gescheite Entscheidungen trifft und so weiter. Und dann hast du diesen einen, der ist total unauffällig. Und weil er so unauffällig ist, und gerade weil er unauffällig ist, ist er so auffällig, okay. Dann hast du auch so einen bei dir im Freundeskreis, okay. Und dann hast du noch, jemanden im Freundeskreis, der will einfach nur Party machen. Okay, dem geht's einfach nur um Spaß. Okay, hey, wenn Spaß macht, ist es von Gott. Wenn es keinen Spaß macht, ist es nicht von Gott. Okay, das ist so einer. Und dann hast du diese, und so stelle ich mir das bei diesen vier hier vor. Weißt du, ich meine so, überleg mal, das ist nicht so, ja, egal was, ja, wir bleiben mit Gott. Egal was der König sagt, wir bleiben mit Gott. Nein. Hey, das ist wie in der Welt. Du hast hier Typen, du hast unterschiedliche Charaktere. Der eine ist draufgegangen und sagt, was, Nebukadnezar, wenn ich vor ihm stehe, dann werde ich ihn. Und der andere, und du weißt ganz genau, wenn der vor Nebukadnezar steht, ist das der Erste, der sagt, hey, Daniel, geh mal du als Erster. Und dann hast du diesen anderen, der sagt, hey, kein Problem, ich habe gehört, in Babylon geht's auch ab, lass uns dort hingehen, was weiß ich, weißt du, so. Und dann hast du diesen einen, der schweigt, und weil er schweigt, ist die ganze Atmosphäre voller Schweigen und so weiter, und du sagst, hey, hast du auch eine Meinung? Und so musst du dir das vorstellen, dass das ist, weißt du, wir denken uns manchmal, das sind so diese Heiligen, die sind geschwebt, weißt du, ich meine, schweben haben sie diese Situation, nein, das sind Menschen gewesen. Und hier kommt es. Und das Interessante ist, dass sie kommen an den Hof von Nebukadnezar. Und Nebukadnezar hat das Gebot ausgesandt, dass 3 Jahre lang sollen sie von der Königskost essen und sollen 3 Jahre lang in der Weisheit und in den Schriften sozusagen ausgebildet werden. So, jetzt wollte Daniel und seine Freunde wollten sich nicht unrein machen mit der Kost des Königs. Und er sagt zu Aspenas, ist es okay, dass wir es nicht essen? Und Aspenas hat aber kein Problem eigentlich damit, aber er hat ein Problem damit, weil das Ding ist, es ist ja ein Gebot von Nebukadnezar, und Nebukadnezar, mit dem ist nicht zu spaßen. Nebukadnezar ist einer, der seine Seele nicht unter Kontrolle hat. Nebukadnezar ist einer, heute ist er so, morgen ist er so. Wie es ihm passt. Und wenn deine Nase ihm heute nicht passt, kannst du umgebracht werden und möglicherweise deine Augen passen ihm gestern und du bist der Beste im ganzen Land. So einer ist Nebukadnezar. Warum? Woher weiß ich das? Schaut mal, Nebukadnezar hat einen Traum. Und in seinem Traum, der hat einen Traum, das ist so krass. Weißt du, wir erzählen wenigstens unsere Träume. Aber er sagt, hey, ich habe ja hier Sterndeuter, ich habe ja hier Wahrsage, ich habe ja so diese ganzen schlauen Leute, weißt du was? Hey, ruf sie alle zusammen, ich habe hier einen Traum gehabt, der ist irgendwie krass. Könnt ihr mir die Deutung sagen? Und die sagen, ja, wir sagen dir die Deutung. Und die so, ja, kannst du uns den 13. Was Traum sagen? Hey, ihr seid doch die Sterndeuter. Nein, ihr müsst wissen, welchen Traum ich hatte und den dann noch deuten. Und wenn ihr es nicht macht, werde ich euch alle umbringen. Das ist Nebukadnezar. Okay, so, hey, Nebukadnezar, wie, warte mal, erzähl uns deinen Traum und wir werden dir die Deutung sagen. Nein, Nebukadnezar sagt, nein, ihr erzählt mir, was ich geträumt habe. Und dann will ich noch die Deutung, und wenn die nicht stimmt, wenn die mir nicht passt, wenn die meiner Seele nicht passt, wenn es Leiden ist für meine Seele, dann... Und sie gehen zurück, weißt du, ich kann es dir mal vorstellen. So, kommen irgendwann mal wieder und sagen, hey, wir haben keine Ahnung, woher sollen wir wissen, was du träumst? Und es kommt, Daniel kriegt es mit. Und Daniel sagt, hey, gib mir noch ein bisschen Zeit, geh zu Nebukadnezar und gib mir noch ein bisschen Zeit, ich werde mal schauen, was mir Gott sagt. Und siehe da, es gibt einen Gott, der weiß alles. Und da waren Menschen, die kannten diesen Gott. Und Daniel bekommt, was er geträumt hat. Und kommt vor Nebukadnezar. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn Nebukadnezar stand, dann hat er sich mit Sicherheit hingesetzt. Als Daniel ihm seinen eigenen Traum erzählt hat und hat ihm noch die Deutung gegeben. Und was, wisst ihr, was Nebukadnezar sagt? Nebukadnezar sagt, es gibt diesen einen Gott, den Gott Daniels. Es ist der einzige Gott, der höchste Gott von Himmel und Erde. Und alle müssen diesen Gott anbeten, ehren. Das Problem ist, nächste Kapitel kommt. Nebukadnezar, nächster Tag, er vergisst. hat ein Standbild aufgesetzt, beziehungsweise ein Bild, und jeder muss es anbeten. So, warte mal, gerade eben hast du gesagt, hier gibt es einen Gott, der ist größer wie alle. Und jetzt tut er hier ein Standbild aufsetzen. Okay, und jeder muss es anbeten. Nicht nur jeder muss es anbeten, er sagt, bei jedem Trompetenschall, bei jeder Zimbel, bei jeder Zither, egal, jedes Mal, wenn du nur ein bisschen Musik hörst, musst du dich niederbeugen und anbeten. Egal, weißt du mal so. Du bist am Arbeiten, du hörst Musik, weißt du mal so. Leute, die Lobpreis mögen, die musst du dann verbannen, weißt du mal so. Weil jedes Mal, wenn du Musik hörst, musst du hier anbeten. So, aber Schadrach, Meshach und Abednego, sie machen das nicht. Sie machen das nicht. Und das kommt zu den Ohren von Nebukadnezar. Nebukadnezar, außer sich, bringt sie hinein und sagt, was geht und so weiter. Und sie sagen, nein, hey, wir beten. Die sagen, wir können davon nicht anbeten. Wir beten unser Gott an. Was macht er? Er sagt, in den Feuerofen. In den Feuerofen mit euch. Wenn euer Gott wirklich so groß ist, warte mal, hast du nicht mitbekommen, wie der Gott, genau dieser Gott, dem Daniel deinen Traum, den nur du geträumt hast, nur du kanntest, die offenbart hat. Und du kommst, du sagst, stellst es in Frage. Und diese drei sagen, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Er sagt, er wird uns erretten. Warum? Wir wissen, dass er es kann. Und, aber schaut mal, er sagt, aber oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Er sagt, natürlich kann uns Gott erretten, natürlich kann er, aber wenn er es nicht macht, huhu. Wo ist das Problem? Aber jetzt musst du dir das so vorstellen, wie lief das ab? Für uns ist es so, okay, die standen da, nein, hier war der eine, der draufging. Auf geht's. Was? Es geht um Leben und Tod. Ach, was machen wir? Hey, du! Abednego, du bist immer so ruhig. Was denkst du eigentlich? Und hier, Michael ist derjenige. Weißt du was? Komm, wir gehen. Wenn wir vor ihm stehen, wir werden das Attentat verüben. Und der Draufgänger, wo du gedacht hast oder von seinem Reden her, müsste das derjenige sein, der eigentlich derjenige ist, der als erster vorangeht, sagt, hey, weißt du was? Möglicherweise müssen wir das mit Weisheit angehen. Weißt du, ein bisschen mit Weisheit, weil das Ding ist, im Feuerofen, wir haben noch nicht gehört, dass jemand aus dem Feuerofen rausgekommen ist. Und so hast du diese Freunde, die möglicherweise hier hin und her sind. Weil das Ding ist, in dem Augenblick, wo du vor sowas stehst, wird dein wahrer Charakter. Und irgendwann mal sind sie wahrscheinlich da hingekommen und haben gesagt, nein, wir werden unseren Gott nicht verlassen. Es ist heiß im Feuerofen, aber wir werden unseren Gott nicht verlassen. Warum? Weil es ist besser für Gutes tun zu leiden, als für Böses zu tun. Und hier... Sie sagen, natürlich kann uns Gott erretten, aber wenn er es nicht macht, ist er trotzdem Gott. Nebukadnezar außer sich. Der Feuerofen wird siebenmal heißer gestellt, als er davor war, okay? Siebenmal heißer, dass die Flamme rauskam, diejenigen, die an den Ofen bedient haben, verzerrt wurden von Feuer. Sie wurden da reingeworfen. Und Nebukadnezar in seinem Ärger, was sieht er? Vier Personen. Warum? Gott ist mit ihnen. Das Ding ist, du musst dir vorstellen, was das für ein Leiden ist, in der Seele das Richtige zu tun. Aber wenn du verstehst, dass es ein größeres Bild gibt, als das, was wir kennen, dass möglicherweise in deinem Leiden sogar eine Beförderung ist, dass möglicherweise in deinem Leiden möglicherweise eine Gehaltserhöhung ist, dass möglicherweise in deinem Leiden vielleicht ein Durchbruch ist, dass möglicherweise das in deinem Leiden, was sich sowieso perspektivisch nur als Leiden anfühlt, weil in dem Augenblick, wo sie im Feuerofen waren und gemerkt haben, dass sie nicht verbrennen, ist es kein Leiden mehr. Aber die Vorstellung vom Feuerofen ist Leiden. Das ist Leiden. Die Vorstellung von einem Feuerofen ist Leiden, aber wenn du dann irgendwann mal verstehst, wenn du das größere Bild von Gott, das Gott weiß, wenn du anfängst zu wissen, was Gott weiß, dass sogar in deinem Leiden, dass im Feuerofen eigentlich die Beförderung ist. In dem Augenblick, wo er vier gesehen hat, hat er sie rausgeholt, die haben nicht mal nach Rauch gerochen. Die haben nicht mal nach Rauch gerochen und was hat er gemacht? Er hat sie erhöht zur Beförderung. Das Ding ist, dass manchmal im Leiden Beförderung da sind, die kannst du nicht mal durch Bildung aufwiegen. Dass manchmal durch das, was du durchgehst, weil du Gutes tust und das deiner Seele nicht passt, ist möglicherweise der Durchbruch, für den du schon seit Jahren gebetet hast. Aber möglicherweise sind wir so, dass wir, sobald wir etwas leiden, weißt du, so, das Beispiel von meiner Ise. Sobald, wenn es weh tut, lässt du das Gewicht los, dann ist möglicherweise, hängst du an deiner Beförderung. Du denkst, es ist jedes Mal Gebet, 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 Gebet. Aber es ist so oft einfach diese Zeit, wo du Gutes tust und du weißt, es ist richtig. Du weißt, du musst es tun. Und trotzdem passiert es nicht, aber du musst einfach aushalten. Du musst es aushalten, du musst es aushalten, weil irgendwann mal wirst du das größere Bild von Gott sehen und auf einmal kriegst du Beförderung, kriegst du Gehaltserhöhung, kriegst du Durchbrüche in den Sachen deines Lebens, wo du noch nicht gesehen hast. Gott benutzt Leiden, um Durchbrüche hervorzubringen. Bringt Gott Leiden hervor in dir? Nein, es sind immer wir, weil unsere Seele hat ein Problem mit vielen Sachen, mit denen Gott eigentlich gar kein Problem hat. Aber wenn wir verstehen, dass Gott geht es nicht ums Leiden oder nicht, sondern es geht ihm darum, ums größere Bild. Und er sagt, hey Junge, du hast deine Seele hier zu nah. Das Ding ist, an die Durchbrüche, zu denen du kommst, deine Seele ist zu sehr befestigt an Dinge, die deinen Durchbruch aufhalten. Du musst es loslassen und es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich einfach nicht gut haben. Die Seele, die braucht Weisung. Die Seele, schaut mal, was im Psalm 43, Vers 5. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, dem Heil meines Angesichts und meinen Gott. Was macht David? David spricht zu seiner eigenen Seele. David weiß, hey, sagt er, was stöhnst du, Seele, da drin? Was hast du ein Problem mit dem Leiden? Fang an, Gott zu preisen, egal wie du stöhnst oder nicht stöhnst, Problem hast oder nicht Problem hast, ob du komische Gefühle hast oder keine komischen Gefühle, fang an zu preisen. Weil im Geist kennst du das größere Bild, deine Seele eben nicht. Das Problem ist, dass wir uns manchmal zurückziehen vom Leiden, zurückziehen vom Leiden, zurückziehen vom Leiden, so wie der reiche Jüngling, der, wo Jesus gesagt hat, hey, wo er zu, wie, der Jesus gefragt hat, wie komme ich in das Königreich rein? Und er sagt, hey, mach das, ehre Vater und Mutter, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Und er sagt, das habe ich alles gemacht von meiner Jugend an. Und er sagt zu ihm, eine Sache fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Bam! Leiden. Warum? Weil er war reich. Von seiner Kindesbeinen an war er reich. Und er ist gewohnt, seine Seele hängt dem an, reich zu sein. Aber er kennt das größere Bild nicht. Er ist dann weggegangen, ohne das Ende zu erfahren. Aber am Ende, als er weg war, sagt Jesus, jeder, der Äcker, Väter, Mütter, Häuser verlässt, um meinetwillen, wird hundertfach ernten, Äcker, Häuser, Väter, Mütter, in dieser Zeit. Er hat keinen Bock gehabt auf Leiden. Er hat keine Lust gehabt auf Leiden. Und weil er dem Leiden ausgewichen ist, hat er das Ende verpasst, wo der Segen liegt. Das Ding ist, wo wir manchmal durchgehen durch gewisse Sachen, das ist einfach nur die Perspektive unserer Seele. Weil ich sage euch eins, wo du manchmal leidest, das ist so oft, wenn ich mitbekomme, wo Menschen leiden, ist es so, ich weiß mal, das soll sich einfach nicht haben, okay? Der sagt, das ist doch kein Witz, okay? Aber manche Sachen, wo ich durchgehe, verstehen mich andere nicht. Die können das nie verstehen, was ich durchgehe. Nie verstehen. Und es gibt Dinge, die bist du durchgegangen in deinem Leben, die will ich nicht durchgehen, okay? Und ich bin froh, dass ich bin, okay? Und du solltest froh sein, dass du bist. Aber egal was es ist, deine Seele wird immer Probleme haben mit gewissen Sachen. Aber wenn du verstehst, dass es manchmal die Dinge sind, dass Gott dich einfach nur befördern will, dass Gott die Durchbrüche schaffen will in deinem Leben. Warum? Er will verstehen, dass egal ob etwas vor uns ist, wo wir möglicherweise leiden, aber es geht um Gehorsam. Sogar Jesus hat an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Geh einfach da durch. So wie David sagt, hey Seele, was ist los? Was geht, Seele? Hier geht's lang. Okay? Du, was stöhnst du in mir? Wo ist das Problem? Und all diese Sachen, er sagt, nein, du fängst an, deine Hände zu heben und du fängst an, Gott zu preisen. Warum? Weil es gibt ein größeres Bild. Es gibt ein größeres Bild. Möglicherweise, wisst ihr, möglicherweise, die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, dass was du willst, dass man dir tut, tu du anderen an. Er hat aber nicht gesagt, dass was ich tue, wird man mir antun. Er sagt, was du willst, dass man dir antut, das tu anderen an. Er gibt aber nicht die Sicherheit, dass uns das Gleiche angetan wird. Er sagt nur, das, was du willst, dass dir angetan wird, das tu. Ob du das Gleiche zurückbekommst oder nicht, tu es trotzdem. Er sagt sogar, hey, was lädst du Leute ein, die, wenn du sie einlädst, von denen du weißt, dass du auch eingeladen wirst? Was verleihst du Geld an Leute, von denen du weißt, dass du es zurückbekommst? Was machst du denn? Sag, lad die Leute ein, gib ihnen zu essen, von denen du nicht weißt, ob sie dich jemals einladen werden. Es ist besser, für Gutes tun zu leiden, als für Böses zu tun. Wir sind aber manchmal sowas von danach aus, nach Gerechtigkeit und Recht und all diesen Sachen, aber manchmal müssen wir einfach nur schweigen. Ich sage euch, es gibt Situationen in unserer Familie, wo ich wusste, wo ich zu Ise gesagt habe, hey, wir müssen einfach ruhig sein. Es ist sowas von ungerecht, was uns passiert, einfach nur ruhig sein. Einfach nur ruhig sein. Und ich weiß, früher oder später passiert es. Jetzt sind es schon 3, 4, 5 Jahre und langsam verändert sich's. Langsam, aber die Seele hat ein Problem damit. Die Seele würde gerne aufstehen und sagen, wie es wirklich abläuft. Die Seele würde gerne auf den Tisch schauen und sagen, wie es eigentlich wirklich perspektivisch aussieht. Die Seele würde gerne aufstehen und sagen, dass du mich verletzt hast oder dass du mir Böses angetan hast, dass du mich komisch angeguckt hast und all diese Sachen. Die Seele ist so. Aber unser Geist tut Gutes, einfach nur um Gutes willen. Und verlang nicht zurück. Du wirst sehen, Gott wird dir zurückgeben. Das ist unglaublich. Schau dir die Schadrach, Meshach und Abednego an. Das Ding ist, manchmal wird es sowas von heiß. Manchmal wird es sowas von heiß, dass du denkst, es gibt keine Lösung mehr. Es gibt keine Lösung mehr. Wie komme ich hier raus? Es ist sowas von heiß. Es ist vorbei, Schluss, aus, vorbei. Deutschland ist Weltmeister. Aber es geht immer noch heißer. Und dann sind sie in diesem Feuerofen und in diesem Feuerofen ist ihre Beförderung. In deinem Leiden ist so oft deine Beförderung. In deinem Leiden ist so oft dein Durchbruch. In deinem Leiden ist so oft deine Gehaltserhöhung. In deinem Leiden ist so oft der Gebetsdurchbruch. In deinem Leiden ist so oft da. Aber das Ding ist, das Leiden ist immer nur perspektivisch. Wenn ich in Indien bin, das Ding ist, das hilft einem. Das hilft einem, weißt du, ich meine so. Ich habe euch letzte Woche von dem Film Lion erzählt, wahre Geschichte, wo der Kleine, der 5 Jahre alt war, einfach tagelang und wochenlang und monatelang weg war von zu Hause und erst nach 25 und dann adoptiert wurde von australischen Eltern und nach 25 Jahren über Google Earth sein Dorf, sein Haus in Indien gefunden hat. Wisst ihr was? In Deutschland könnte sowas nie passieren. Wenn mein Sohn, ganz genau, in Deutschland, wenn da ein Kind rumläuft, 5 Jahre alt, irgendwo in der Stadt, irgend früh oder später, wird sofort jemand kommen und die Polizei alarmieren. Aber in Indien sind so viele obdachlose Kinder, da fällt sowas nicht auf. Und alles ist so perspektivisch. Und wir wissen das alle. Nur das Ding ist, wenn unsere Seele anfängt zu schreien, ist das ein Problem. Und deswegen sagt David, hey, was bäumst du dich auf? Wo ist dein Problem? Und dann schaust du dir manche Sachen an, im Leben und denkst dir, hey, weißt du was, dem Ungerechten geht es besser wie uns. Und sogar David hat es gesagt, Psalm 73, Vers 3, denn ich beneide die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Vers 4, denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. Vers 5, in der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Er schaut sich die Gottlosen an und denkt sich, junger Fisch, schau dir die Gottlosen an. Ich gehe durch Dinge durch, aber die Gottlosen, denen geht es von gut zu besser. Aber warum? Das ist der Bereich, wo er das ganze Bild nicht sieht. Und dann Vers 12. Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos, erwerben sich Vermögen. Für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. So fühlt sich das manchmal für uns an. Denen da draußen geht es besser wie uns. Unsere Seele schreit, unsere Seele lächzt. Wir müssen Durchbrüche schaffen und so weiter. Die, Wisst ihr, Leute, die saufen, trinken, was weiß ich, rumhuren und so weiter, die haben tolle Aufträge, tolle Autos, tolle Familien und all diese Sachen. Und bei uns, seh mal an, was bringt das alles? Wir waschen unsere Hände in Unschuld, was bringt das alles? Aber das ist dieses Bild, wir wissen, aber wenn wir so reden, dann wissen wir nicht, was Gott weiß. Vers 14, doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wieso darf ich nicht Dinge tun, die die tun dürfen? Aber irgendwann mal erkennst du das ganze Bild. Vers 21, als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens fällt's und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der die Treue bricht. Es fühlt sich einfach nur so an. Es fühlt sich einfach nur so an. Meckern nicht darüber, wie es gut den anderen geht, sondern sag Gott, was muss ich lernen, um die Durchbrüche, durch was muss ich durchgehen? Herr, ich preise dich sogar in meinen Leiden. Und zum Abschluss, das krasseste Bild von den Aposteln, wo sie gefangen genommen wurden und dann kommt ein Engel bzw. ein Erdbeben und die Wärter, weil das ist so ein übernatürlicher Schlaf, in dem die Wärter waren. Warum? Weil sie wurden nicht aufgeweckt durch das Erdbeben und durch dieses Erdbeben wurden die Türen des Gefängnisses geöffnet und du, deine Seele will schreien und sagt, Gott, ich preise dich. Aber diese Apostel, was machen sie? Die bleiben sitzen. Sie bleiben sitzen, die Türen sind offen, die Wärter schlafen und sie bleiben sitzen. Warum? Warten darauf, bis die Wärter aufwachen, um ihnen zu zeigen, dass es einen gibt, der ihnen die Freiheit gegeben hat. Und in dem Augenblick wird der Hauptwärter errettet. Weil sie Leiden nicht scheuten. Weil sie Leiden nicht scheuten. Schaut euch Hebräer 11 an. Es steht drin, dass sie ihre Freiheit nicht angenommen haben, um eine größere Auferstehung zu haben. Das ist etwas, sowas von seiner Seele zu kontrollieren, seine Gefühle so zu kontrollieren, an Leiden zu verstehen, was Leiden eigentlich wirklich sind, dass sie sagen, die Hebräer, im Hebräerbrief, Hebräer 11, dass sie sagen, wir nehmen unsere Freiheit, die uns wirklich gegeben wurde, rechtens gegeben wurde, wollen wir nicht annehmen, sondern wir bleiben in Gefangenschaft, damit wir eine bessere Auferstehung haben. Pam! Es ist alles nur eine Perspektive. Und ich sage nicht, dass es nicht Dinge gibt, die brutal schwer sind. Auf jeden Fall sind sie es. Aber ich sage euch eins, dass manchmal in den Dingen, wo du etwas erleidest, dann weißt du, schau dir an, was Gott weiß. Wenn du durch etwas durchgehst, wenn deine Seele sagt, nein, 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 ich kann nicht mehr, dann weißt du, du stehst kurz vor deiner Beförderung und deinem Durchbruch. Du stehst kurz vor deinem Durchbruch. Möglicherweise klingt das für euch komisch, aber wenn ich anfange, komische Tage zu haben, ich fange an zu jubeln, weil ich weiß, ich stehe kurz vor meinem Durchbruch. Weil das ist so das letzte Aufbäumen vom Feind. Er hat den Ofen ein bisschen heißer gemacht, siebenfach heißer gemacht und er denkt, ich werde irgendwann mal zurückstecken. Nein, 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 nein. Komische Gefühle, der Tag ist komisch, alles funktioniert gerade nicht, aber hey, ich weiß, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Und so ist es bei uns. Vier Punkte. Erstens, weiche nie ab vom Gutes tun. Weiche nie ab vom Gutes tun. Weiche nie ab vom Gutes tun. Auch wenn du weißt, dass dir nie, wie sagt man, vergolten wird, heißt es so? Auch wenn du weißt, dass es dir möglicherweise nie vergolten wird, weiche nicht ab vom Gutes tun, weil das große Bild ist, dass du Herrlichkeit empfangen wirst. Zweitens, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann verteidige dich nicht. Sofort. Wenn du Ungerechtigkeit erlebst, verteidige dich nicht sofort, sondern fokussiere dich darauf, zuerst auf deine Belohnung, die von Gott kommt. Das Ding ist, Gott hat kein Problem mit Leiden. Drittens, wenn du Dinge nicht verstehst, versuche sie nicht zu verstehen. Vertraue einfach auf Gott. Wenn du Dinge erlebst in deinem Leben und du verstehst sie nicht, versuch sie nicht zu verstehen, weil das Ding ist, die Seele will sich da immer tiefer rein verwickeln. Und ihr kennt, ihr wisst ja, wie das ist, dass man anfängt, im Kopf zu argumentieren. Kennt ihr das? Hey, die Ise ist nirgends, weit und breit nirgends, aber ich diskutiere mit der Ise. Meine Geschwister, meine Familie, weit und breit keine Familie von mir, aber ich diskutiere mit meiner Familie hier oben. Hör, aufhören. Wenn wir Dinge nicht verstehen, sollen wir sie nicht versuchen zu verstehen, sondern wir vertrauen auf Gott. Viertens, lass die Vergangenheit ruhen. Lass die Vergangenheit. Wisst ihr, wie töricht es ist, einfach ständig die Vergangenheit zurückzuholen? Wenn der Benaftali etwas kaufen möchte und was weiß ich, so ein Büchle für seine Karten wieder, 5 €. Sagst du, für ihn ist 5 €? Sag ich zu ihm, Schatz, weißt du, wie viel 5 € sind? Das sind 10 Mark. Wisst ihr, wie komisch er mich anguckt? Er ist 2008 geboren. Das sind schon 7 Jahre her, als die Mark weg ist. Weißt du, da guckt er mich an. So töricht ist es so oft, die Vergangenheit zurückzuholen. Alles mit der Vergangenheit aufzuwiegen, alles mit der Vergangenheit zu vergleichen. Das ist töricht. Die Mark ist schon lang vorbei. Okay? Schon lang rum. Okay? Wir haben den Euro. Lass uns die Vergangenheit ruhen. Willst du die Mark? Zieh nach Bosnien. Die haben noch Mark. Aber niemand will in Bosnien leben. Lass dein, was war, nicht das, was ist, beeinflussen. Ganz wichtig. 4 Punkte. Weiche nicht ab vom Gutes tun. Wenn du Ungerechtigkeit erlebst, zweitens, dann verteidige dich nicht. Drittens, wenn du Dinge nicht verstehst, versuch sie nicht zu verstehen. Viertens, lass die Vergangenheit ruhen. Wenn du diese 4 Dinge befolgst, dann wirst du deine Seele sowas von unter Kontrolle haben und deine Seele wird sogar Freude haben am Leiden, weil sie versteht, dass Durchbrüche vor dir stehen. Mein Durchbruch steht vor mir. Ich werde heute El Salvadorisch essen. Halleluja. Ich habe extra wenig zum Frühstück gegessen. Zakabamba. Halleluja. Unsere Perspektiven sind alle. Immer sowas von, es ist immer die Perspektive, wie schauen wir Dinge an. Für uns ist Leiden, weil wir im Westen wohnen oder Westen macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weißt? Süden und Norden kannst du irgendwie nach dem Nordpol und nach dem Südpol irgendwie noch festlegen, aber Westen und Osten macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber wir Westler, für uns ist, weil es uns so gut geht, scheuen wir das Leiden. Und dann komme ich nach Indien und sie sagen, hey, bete nicht gegen unser Leiden, sondern bete, dass wir im Leiden stark sind, weil die Herrlichkeit wird größer sein. Und überall, wo sie leiden, bricht Erweckung aus. Und möglicherweise ist es bei uns so, dass wir einfach Leiden verscheuen und deswegen keine Erweckung erleben. Dass wir scheuen, für Gutes tun, leiden zu müssen. Dass wir scheuen und wir denken, wir sind weise, dabei sind wir möglicherweise töricht und verpassen es, was Gott hat. Amen. Halleluja.